Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Willkommen bei Anwaltwerden. Heute habe ich mal wieder einen tollen Gast, nämlich Anna von Troschke, selber Juristin und nun aber tätig als Coach, Coachin. Gibt es da eine weibliche Form von Anna? Herzlich willkommen und hallo. Direkt die erste Frage.
Hallo und herzlich willkommen und herzlichen Dank auch für die Einladung. Ja, es gibt wirklich eine weibliche Form. Ich spreche allerdings immer ganz gerne von Coach und nicht von Coach.
Ja.
Weil das ist ja das englische Wort ist und dann die deutsche weibliche Form dran. Kann man machen, muss man aber vielleicht auch nicht unbedingt.
Gut, also dann Anna, Juristin und Coach. Erzähl doch vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen mal ganz kurz, wer du so bist und was du tatsächlich im Moment so hauptberuflich tust.
Sehr gerne. Genau, wie du gesagt hast, ich bin selbst vom Background her Juristin. Ich habe in Passau und Bonn studiert vor ganz langer Zeit. Ich war der erste Schwerpunktbereich damals. Das war noch ganz, ganz neu, dass auch wirklich was vor dem Examen schon für die Examensnote gezählt hat. Und habe in dem Zusammenhang auch am Wilhelm Zivis Moot Court teilgenommen. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Und bin dann eingestiegen in den Beruf ganz klassisch als Anwältin bei einem der führenden Insolvenzverwalter Deutschlands. Nicht im Bereich Insolvenzrecht, sondern im Bereich Litigation, eben durch die Teilnahme am Moot Court war ich immer im Bereich Litigation Arbitration. Es war dann auch der Berufseinstieg und bin dann aber relativ schnell auch in-house gegangen, ins Unternehmen gewechselt und habe dann lange im Bereich Arbeitsrecht gearbeitet. Und hatte ich die Möglichkeit, eine Coaching-Ausbildung zu absolvieren und habe mich dann nach 10 Jahren, Pi mal Daumen, 10 Jahren Berufserfahrung, dann auch wirklich in die Selbstständigkeit begeben und quasi einen Neustart gewagt, wirklich als Business-Coach und Trainerin. Und das ist jetzt 5 Jahre her und seit dem Zeitpunkt begleite ich jetzt angehende Juristinnen und Juristen, aber auch sehr seniorige Juristinnen und Juristen bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Karriere.
Das hört sich ja auf jeden Fall sehr spannend an, dass du sozusagen das Berufsfeld, in dem du früher selber warst, jetzt extern coacht. Hast du damals schon, als du als Anwältin, egal ob in der Kanzlei oder in-house, gearbeitet hast, sind dir da schon Themen aufgefallen, wo du irgendwie so dachtest, da könnte man jetzt mal abgesehen vom rein fachlichen irgendwie an der einen oder anderen Stelle ansetzen? Oder wie bist du auf diese Coaching-Idee gekommen?
Mich hat es einfach schon im Studium wahnsinnig interessiert, weil ich einfach gemerkt habe, es ist ein unglaublicher Druck, der da aufgebaut wird. Und da einfach zu gucken, okay, was gibt's denn für Möglichkeiten, mit dem Druck und mit dem Stress einfach nachhaltig besser umzugehen. Und so kam ich dann dazu, dass ich einfach wahnsinnig viel gelesen habe und mich dann einfach informiert habe, was man damit auch beruflich machen kann. Und als ich dann Arbeitsrechtlerin war, habe ich auch gemerkt, dass mir die Gespräche mit den Führungskräften unglaublich viel Spaß machen. Und eben nicht nur dieses rein juristische, beispielsweise, wenn es um Individualmaßnahmen ging, Abmahnungen, Kündigungen, dass es da eben nicht nur immer, also dass bei mir nicht das Juristische ausschließlich im Vordergrund stand, sondern eben auch dieses, wofür möchtest du das eigentlich machen? Wofür ist es wichtig? Und was möchtest du eigentlich wirklich? Also was steckt quasi hinter deinem Bedürfnis? Und genau, das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und gerade auch schwierigere Gespräche dann auch zu führen. Und so kam das dann.
Und deine Coaching-Ausbildung hat dir da bestimmt so ein bisschen den Grundstein gelegt. Du hast dich dann ja nochmal in verschiedene Richtungen weiterentwickelt und hast ja jetzt so ein paar Kernthemen, über die wir uns auch schon so ein bisschen ausgetauscht haben. Und deswegen haben wir uns heute dazu entschieden, dass wir uns über das Imposter-Syndrom unterhalten möchten. Ich finde, das ist ein ganz toll klingender Begriff. Aber falls ihn jetzt vielleicht nicht jeder sofort einordnen kann, erklär doch mal bitte, was das überhaupt ist.
Ja, sehr gerne. Also Impostor heißt ja auch Hochstapler-Syndrom. Das Impostor-Syndrom wird oft als Hochstaplerinnen-Syndrom auch bezeichnet. Ganz wichtig ist da an der ersten Stelle auch schon, dass es eben kein Syndrom im klassischen Sinne ist, im Sinne einer psychischen Erkrankung. Es ist nicht gelistet wie beispielsweise Depressionen, Angsterkrankungen und so weiter, sondern es ist eher ein psychologisches Muster. Und deswegen sollte man korrekterweise auch nicht von Syndrom sprechen, auch wenn es sich eingebürgert hat. Ich nutze den Begriff auch sehr viel, weil er einfach sehr geläufig ist. Korrekterweise sollte man da aber von Imposter- oder Hochstapler-Phänomen sprechen oder wie eine deutsche Psychologin es betitelt als Selbstkonzept, weil es da eben wirklich um die eigenen Muster geht, um ihr eigenen Verhaltensmuster. Und das bedeutet eben auch der Begriff, dass wir objektiv sehr, sehr kompetent sind, innerlich diese Kompetenz aber nicht spüren und nicht fühlen und deswegen eben auch denken, unser Erfolg ist beispielsweise auf Zufälle zurückzuführen oder auf Glück, weil wir möglicherweise vielleicht im Staatsexamen sehr viel Glück hatten, weil wir vielleicht den Sachverhalt im Staatsexamen schon kannten. Für Juristinnen und Juristen ist eben der Anknüpfungspunkt sehr oft die Examensnote, dass man eben sagt, okay, da hatte ich eben nur Glück oder der Prüfer, die Prüferin hatte vielleicht Mitleid, was auch immer. Ich glaube, du merkst schon, man wird da sehr kreativ, was so die eigenen Ausreden angeht, dass man nicht auf die Kompetenz zurückführt, sondern, und das ist das Typische an diesem Verhaltensmuster, an dieser besonderen Form der Selbstzweifel, dass wir unsere Erfolge immer äußeren Umständen zuschreiben und nicht sagen, ja, ich habe eine gute Note oder ich bin quasi Partnerin geworden in der Kanzlei, weil ich einfach gut bin, sondern weil ich sage, jetzt zum Beispiel am Beispiel der Beförderung, weil sich vielleicht, es gab sonst niemanden oder die Frauenquote oder was auch immer. Man wird da sehr kreativ, wie gesagt, wie man sich seine eigenen Erfolge erklärt. Und das ist eben die Besonderheit an diesen Selbstzweifeln. Wie erkläre ich mir meine Erfolge? Und zusätzlich kommt eben noch dieser Aspekt dazu, dass ich glaube, irgendwann werden die Leute merken, dass ich mich beispielsweise einfach nur gut verkauft habe oder was auch immer. Also, dass ich einfach nur Glück hatte. Und quasi so diese betrügerische Komponente. Deswegen nenne ich das auch ganz gerne kurz gefasst Selbstzweifel plus 263 StGB. Es ist so ein ganz guter Merksatz. Es geht eben nicht darum, ich bin nicht gut genug, sondern ich fühle mich nicht gut genug und habe das Gefühl, ich habe getäuscht über meine Erfolge und irgendwann werden die Leute quasi mich enttarnen und alles, der ganze Schwindel fliegt auf. Und das charakterisiert eben das Impostor-Syndrom, Impostor-Phänomen.
Ja, ich fand es total lustig. Wir haben uns ja schon so ein bisschen im Vorgespräch darüber unterhalten. Und da ist es mir auch wieder eingefallen, man denkt ja irgendwie gerade so in den ersten Berufsjahren, dass nur einem selber das so geht irgendwie. Ne? Ich erinnere mich da auch noch total dran. Irgendwie geht dir wahrscheinlich auch nicht anders. Zu Anfang sitzt man da immer so ein bisschen und denkt sich so, okay, also das Examen habe ich jetzt irgendwie bestanden und so. Ne? Das erste habe ich bestanden, das zweite habe ich bestanden. Vielleicht habe ich noch irgendwie einen Titel mit Ach und Krach irgendwie mir eingeheimst und so. Aber wenn ich da jetzt in der Kanzlei sitze irgendwie und alle wirken immer so wahnsinnig kompetent, hoffentlich fällt da keinem auf, dass ich irgendwie keine Ahnung habe. Ich weiß noch, dass mich das in meinen ersten Berufsjahren wahnsinnig viel begleitet hat und ich da tatsächlich immer dachte, das geht bestimmt nur mir so.
Ja, und das ist das Witzige, weil das jeder denkt. Also gefühlt denkt das jeder und keiner weiß, dass es den anderen genauso geht. Und das merke ich in meinen Trainings, wenn die Leute anfangen, sich zu öffnen und im Training in der Gruppe darüber sprechen, wie hilfreich es ist und wie erleichternd es ist, dass man merkt, okay, die Person, die nämlich zum Beispiel sehr kompetent war, und der geht es genauso, das ist aber interessant. Und dass man dann eben da Schritt für Schritt merkt, okay, ich bin nicht alleine damit. Und das ist eben auch einer der Tipps, die ich gerne mitgebe, der Austausch. Also zum einen eben diese Kenntnis, diese Awareness, es gibt dieses psychologische Phänomen, dieses Hochstapler-Phänomen, Imposter-Phänomen, dass man es kennt, dass man weiß, dass es eben quasi, dass das Gehirn quasi einem so eine kleine Falle stellt und dass es eben auch sehr, sehr verbreitet ist. Also es gibt unterschiedliche Studien, aber so Pi mal Daumen kann man sagen, dass 70% der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens von diesen Hochstaplergefühlen betroffen sind. Also das ist ganz viele Leute kennen. Genau, und es ist eben, man ist damit nicht alleine. Das heißt, die Awareness ist der erste große Schritt. Es gibt dieses Thema. Und es geht ganz vielen Leuten so und das hat eben überhaupt nichts mit Kompetenz zu tun, ganz im Gegenteil.
Und hast du das Gefühl, dass sich das Thema auch die letzten Jahre verändert hat? Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre in der Juristenwelt unterwegs. Ich auch und mein Eindruck zumindest ist so, dass so diese, ich weiß aber gar nicht, wie ich sie beschreiben soll, aber so diese, wo man früher irgendwie gesagt hat, nein, ich mache kein Fachseminar, sondern ich mache ein Soft-Skills-Seminar. So diese ganzen Soft-Skill-Themen irgendwie, dass die auch einfach mehr in den Fokus rücken und man da auch einfach mehr drüber spricht, als das jetzt vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren der Fall war.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass die Anzahl der betroffenen Personen gestiegen ist. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass einfach die Bereitschaft darüber, offener zu sprechen, einfach immer mehr wächst, weil auch einfach die Zahl der psychischen Erkrankungen ansteigt. Und ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass man auch einfach über seine Sorgen und Ängste spricht. Und es wird auch, also man merkt es ja auch in Social Media und in der Fachpresse. Es gab beispielsweise letztes Jahr in der Brand 1 in dem Special über Wirtschaftskanzleien gab es einen Artikel zum Thema mentale Gesundheit in der Rechtsbranche, wo ich unter anderem auch interviewt wurde. Also man merkt einfach, es ist immer mehr in der Öffentlichkeit. Und das ist aus meiner Sicht auch sehr wichtig, weil gerade auch das Thema Imposter-Phänomen einfach die Person wirklich extrem zurückhält und sie beispielsweise Jobs gar nicht erst annehmen, für die sie objektiv qualifiziert werden und die auch objektiv gut zu ihnen passen würden, zu ihrer Persönlichkeitsstruktur, aber aufgrund dieser Selbstzweifel dann eben lieber sagen, nee, diese Blöße, diese perspektivische Blöße, das möchte ich mir einfach nicht geben und deswegen suche ich mir lieber einen Job, für den ich vielleicht sogar auch etwas überqualifiziert bin.
Ah ja, ja, okay. Nee, das kann ich verstehen, kann ich mir auch gut vorstellen. Wie ist es denn so aus deiner Erfahrung? Ist das was, geht das im Laufe der Jahre weg? Weil irgendwie, wir haben ja jetzt eben schon gesagt, irgendwie, also uns ging es vor allem auch gerade irgendwie zu Anfang total so, dass man ja irgendwie so ein bisschen denkt, so, hoffentlich fällt keinem hier am Tisch auf, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Und das liegt ja daran, dass ich total jung bin und in ein paar Jahren habe ich das ja alles x-mal gemacht und da kann ich hier die Antworten aus dem Ärmel schütteln. Ist das was weggeht? Oder ist das was, wovon nur Jüngere betroffen sind?
Das ist das, was sich viele natürlich hoffen und wünschen insgeheim, aber leider ist es in der Regel nicht so. Natürlich kann man sagen, ein Stück weit ist es mit der Seniorität, aber dadurch, dass ja auch immer wieder neue Aufgaben dazu kommen. Also man entwickelt sich ja auch weiter. Es ist ja nicht so, immer das Gleiche macht jeden Tag, sondern man entwickelt sich weiter. Und das wurde beispielsweise auch von einer sehr großen Studie von KPMG aus dem Jahr 2020 bestätigt. Da wurden 150 Top-Executives befragt und das Ergebnis war unter anderem, dass bei jeder Beförderung diese Selbstzweifel wieder neu aufwachen und sogar noch stärker werden, weil natürlich der Druck von außen dann immer größer ist. Und das ist auch schon in jüngeren Jahren, beispielsweise, wenn du deine Promotion abgeschlossen hast, dann könnte man meinen, okay, jetzt weiß ich, ich habe mich ausführlichst mit dem Thema beschäftigt, ich kenne mich jetzt sehr gut aus, aber leider ist in der Regel genau das Gegenteil das Problem, dass die Leute dann denken, okay, jetzt hat die sich aber 2 oder 3 Jahre mit dem Thema ausführlich beschäftigt, jetzt ist die auch wirklich Expertin und vielleicht kennst du das auch selbst, je länger man sich mit einem Thema beschäftigt, desto mehr weiß man, was man eigentlich noch nicht so wirklich weiß.
Ja, und ich fand, desto banaler kam es mir irgendwann auch vor, ne? Also desto länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich mich gefragt, warum ich mich damit überhaupt beschäftige, weil es doch eigentlich irgendwie so simpel ist, ne? Und ich habe wirklich lange dazu gebraucht, um auch irgendwie zu merken, dass das ja auch einfach mein Wissenserfolg in dem Moment war und dass es für außenstehende Personen dadurch trotzdem noch sehr kompliziert war. Und ich finde, für mich hat dieses ganze Thema auch sehr viel immer mit Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung zu tun irgendwie. Ne? Es hat ja auch viel mit Feedback irgendwie zu tun und wie man durch Dinge irgendwie durchgeleitet wird. Ich weiß noch, damals bei der Promotion sagte meine Doktormutter dann irgendwann, was den Kompliziertheitsgrad meiner Ausführungen anginge, sollte ich es auf dem Niveau einer Toasteranleitung belassen, weil das Thema inhaltlich schon kompliziert genug sei.
Das ist ja eine coole Anmerkung, ja.
Und ich fand es wirklich total hilfreich, weil ich halt irgendwie auf dem Punkt war, so, oh Gott, das ist alles viel zu simpel. Ich muss das jetzt alles noch irgendwie ein bisschen schön anreichern und es sollte sich schon kompliziert anhören irgendwie, weil sonst fällt nachher irgendwem auf, dass das bestimmt viel zu einfach auch ist, um darüber eine Doktorarbeit zu schreiben. Ne? Wahrscheinlich ist es auch schon irgendwie Teil von so einem Imposter gewesen, dass ich irgendwie dachte, oh, zu einfach irgendwie, muss jetzt noch ein bisschen komplizierter sein, weil sonst reicht es objektiv nicht.
Ja, und dann eben zum Beispiel über die Sprache, dass man das da so ein bisschen noch steuern kann. Genau. Das ist eben leider dieser große Trugschluss auch für uns alle, dass wir eben, wenn wir so lange in dem Thema drinnen sind, dass wir denken, naja, das kann ja irgendwie jeder. Und es ist ja alles kein Hexenwerk und das als Außenstehender stimmt das eben nicht. Und das ist diese Verzerrung zwischen Selbstbild und Fremdbild, die dann auch entstehen kann.
Und wie ist es aus deiner Erfahrung? Also beim Imposter ist es ja viel meine eigene Wahrnehmung irgendwie, wie ich mich einschätze, was ich mir zutraue und so. Ich finde, man hat ja auch manchmal so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich nur ganz viel positives Feedback bekomme, was bei uns ja in der Branche leider auch nicht unbedingt immer gang und gäbe ist, dann verinnerliche ich das bestimmt irgendwie irgendwann. Aber auch da habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass auch da viele Menschen dazu neigen, sich das so ein bisschen klein zu reden, so nach dem Motto, naja, mein Chef gibt mir zwar gutes Feedback, aber der findet mich halt auch total nett, deswegen ist der ja nicht wirklich objektiv.
Genau, auch da wieder, dass wir immer Ausreden haben, warum wir wertschätzendes Feedback, Lob bekommen, dass wir das gar nicht richtig annehmen können. Und dann auch vielleicht, das kennst du vielleicht auch, der Klassiker ist ja auch, dass man dann sagt, naja, war ja auch ganz einfach. Oder dass man, anstatt einfach nur Danke zu sagen, das dann direkt wieder klein macht. Und das ist eben das Problem.
Kenne ich gar nicht, gar nicht.
Und das ist eben so schade. Und das ist eben auch eins der großen Learnings beim Thema Imposter-Phänomen, Lob und wertschätzendes Feedback wirklich auch anzunehmen und sich zum Beispiel auch ein Erfolgsjournal zu erstellen, dass man wirklich jeden Tag seine kleinen Erfolge notiert und da auch sieht, okay, es ist nicht alles Zufall gewesen und es ist nicht alles irgendwie, weil jemand Mitleid mit mir hatte oder aus welchen Gründen auch immer, sondern dass man schaut, okay, was waren meine kleinen Erfolge heute? Und es geht eben nicht darum, dass man jeden Tag einen Nobelpreis bekommt, sondern es geht wirklich auch so um diese Mikroerfolge, dass man da einfach immer mehr ein Gespür bekommt und dann auch perspektivisch auch Lob und Feedback einfach auch besser annehmen kann von außen. Aber so dieses im ersten Schritt, dass ich erstmal sehe, was sind überhaupt meine kleinen Erfolge, das ist schon mal total hilfreich.
Das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp. Also ich habe das Gefühl, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, es geht ja vor allem auch so ein bisschen darum, das bei sich selber erstmal wahrzunehmen und das dann vielleicht auch für sich selber mit so einem kleinen Schmunzeln als Imposter irgendwie mal zu akzeptieren und zu sagen, naja, vielleicht habe ich da halt auch noch so ein Thema, wo ich mal ein bisschen ein Auge drauf haben kann. Und ich finde es eine super Idee, irgendwie positives Feedback auch mal zu notieren, weil man muss ja sagen, je nachdem, in welcher juristischen Branche man jetzt gerade so unterwegs ist, aber wenn man zum Beispiel in streitigen Verfahren viel unterwegs ist, es kommt ja jetzt leider nicht so häufig vor, irgendwie, dass man da insgesamt aus dem Kreis der Prozessbeteiligten irgendwie positives Feedback bekommt und einem irgendwer sagt, Mensch, also, dass Sie darauf gekommen sind, Frau Dr. Heidenreich, herzlichen Glückwunsch, irgendwie, das haben Sie jetzt toll gemacht.
Das wäre natürlich schön, aber ich glaube, das ist eher selten.
Das glaube ich auch und man muss ja auch sagen, auch bei den Mandanten ist es ja manchmal so, wir sind ja keine stringente Wissenschaft irgendwie, ne? Wir können immer nur mit dem arbeiten, was wir irgendwie haben. Da können wir versuchen, das Beste draus zu machen. Aber ich persönlich finde es auch schwierig, da irgendwie mal so einen objektiven Maßstab irgendwie zu finden, weil es den meines Erachtens nach nicht wirklich gibt. Also wenn ich jetzt ein Verfahren verloren habe, kann man ja objektiv schlecht sagen, naja, das war jetzt ihre Schuld, weil sie hat irgendwas juristisch nicht so toll vorgetragen, irgendwie, wie sie es hätte machen sollen, außer man hat jetzt wirklich irgendwas ganz Offensichtliches übersehen und dadurch einen Haftungsfall kreiert irgendwie. Das ist ja meistens nicht der Fall.
Genau, das ist ja immer die ganz große Sorge, dass man irgendwann die Versicherung kontaktieren muss, aber das passiert ja wirklich den wenigsten. Und
ja.
Ja, und wie du auch schon sagst, es ist eben, die Rechtslage ist nicht ganz eindeutig, man hat vielleicht nicht alle Informationen, die man gebraucht hätte, was auch immer, also dass es wirklich an einem selbst liegt, dass man den Fall verloren hat, ist auch eher selten.
Ja, das stimmt total und genauso gilt es ja auch manchmal fürs Gewinnen. Auch da ist es ja oftmals so, dass es so ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren ist. Und da ist es ja, was von der Außenwelt reinkommt, irgendwie jetzt als objektive Bewertung der Sachlage oder als Urteil des Gerichtes, dann hat ja auch oftmals wenig mit dem zu tun, wie man seine eigene Arbeit eigentlich in dem Moment bewertet. Was für Tipps hast du denn noch, wenn man in so einer Situation sitzt und da irgendwie schon wieder merkt, so, die kleine Stimme in meinem Hinterkopf irgendwie taucht auf, die mir irgendwie sagt, das hätte ich besser machen können und das war irgendwie noch nicht gut genug und hoffentlich rutscht das jetzt durch und keiner spricht mich mal drauf an.
Ja, diese innere Stimme, die du gerade erwähnt hast, die ist gerade auch bei meinen Klientinnen und Klienten sehr oft sehr laut, sehr präsent, die ja auch, um erstmal so einen kleinen wohlwollenderen Blick darauf zu bekommen, auf diese Stimme und nicht zu sagen, oh, ich möchte diese Stimme loswerden, sondern die kleine Stimme, die bringt einen ja auch dazu, dass man in der Regel auch da ist, wo man jetzt gerade steht. Also die treibt einen ja auch an und die führt ja auch dazu, dass wir alle sehr erfolgreich sind. Das Problem ist nur, wenn die Stimme einfach zu laut wird, wenn eben dieser innere Kritiker zu dominant wird. Und da, vielleicht kennst du das auch, ist es ja manchmal so, dass der innere Kritiker so mit uns redet, wie wir im Zweifel auch nicht mal mit unseren ärgsten Feinden reden würden. Also wahrscheinlich, wenn wir so mit Menschen reden würden, hätten wir wahrscheinlich gar keine Freunde mehr. Und dass man sich das einfach wirklich mal genauer anschaut und am besten auch wirklich mal schriftlich notiert. Und da gibt es eine ganz, ganz tolle Übung, die ich sehr gerne in meinen Coachings und Trainings auch mache, aus dem Bereich Selbstmitgefühl, Self-Compassion, von der Psychologieprofessorin Christine Neff aus Amerika, die das ganze Thema Selbstmitgefühl, Self-Compassion auch entwickelt hat. Und da ist einfach die Übung, ist ganz, ganz einfach, kann man wirklich ganz leicht machen. Man nimmt sich einen Schmierzettel, macht zwei Spalten und knüpft sich eine typische Situation vor. Beispielsweise die Situation, dass man jetzt den Fall verloren hat, was auch immer, und schreibt einmal auf, okay, wie würde ich denn mit einer Freundin oder einem Freund in genau der gleichen Situation reden? Was würde ich ihr raten? Wie wäre mein Ton? Ja, wie würde ich mich insgesamt verhalten, wenn eine Freundin oder eine Freund mir diese Situation schildert? Das schreibe ich in die linke Spalte. In die rechte Spalte schreibe ich genau die gleiche Situation, aber wie ich mit mir rede in dem Moment. Mhm. Wenn man sich das dann mal beides anschaut, und deswegen ist eben auch ganz wichtig, dass man es aufschreibt, dann verarbeitet das Gehirn es einfach auch nochmal ganz anders, wenn man sich diese Diskrepanz dann auch einfach mal anschaut und sich dann auch überlegt, okay, ist das wirklich zielführend? Möchte ich denn so wirklich mit mir reden? Weil man hat ja gesehen in der linken Spalte, objektiv kann ich ja auch sehr nett sein, aber nur mit anderen. Das ist ja nichts, was ich nicht kann. Aber da einfach diese extreme Diskrepanz zu sehen, so rede ich mit einer Freundin und mit einem Freund und so rede ich mit mir, und dann einfach sich zu überlegen, okay, kann ich vielleicht Schritt für Schritt meinen Tonfall, meine Wortwahl ändern? Es muss ja nicht eins zu eins so sein, wie ich mit Freundinnen oder Freunden rede, aber so ein kleines bisschen angenähert sollte es dann doch irgendwann sein. Und das ist einfach total hilfreich im ersten Schritt.
Ja, finde ich einen schönen Tipp, vor allem auch wirklich nochmal, dass du so klar gesagt hast, man soll es aufschreiben, weil mir persönlich geht es auch immer so, wenn ich Dinge aufschreibe, nehme ich mir auch mehr Zeit dafür, das wirklich irgendwie zu reflektieren. Und manchmal hilft es ja auch so ein bisschen, du siehst ja im Hintergrund meine chaotische Pinnwand, sich manche Sachen, die man aufgeschrieben hat, sich auch mal wieder hinzuhängen, um sie sich zwischendurch vielleicht auch nochmal wieder durchzulesen und sich selber so einen kleinen Reminder zu schaffen.
Genau, das ist total wichtig. Und da gibt es ja auch diesen Spruch, der ist ein bisschen abgedroschen. Wer schreibt, der bleibt. Aber aus meiner Sicht ist sehr viel Wahres dran. Wirklich notieren, Post-it machen, mit einfach Remindern, weil man es leider im stressigen Alltag natürlich sehr schnell vergisst. Im stressigen Alltag ist unser Gehirn einfach so beschäftigt, dass wir quasi in den ganz schnellen Autopiloten wieder verfallen, in die alten Verhaltensmuster. Die uns einfach sehr, sehr lange begleiten. Wir sind ja auch alle keine 18 mehr, sondern in der Regel schon ein bisschen älter. Und die Verhaltensmuster begleiten uns einfach seit unserer Kindheit. Und da, dass wir uns einfach da wirklich ganz viele Reminder setzen.
Wie ist das denn aus deiner Erfahrung, wenn man sich so ein bisschen mit deinem Profil beschäftigt? Du hast ja viel mit Psychologen oder anderen Coaches irgendwie zu tun, die sich auch mit diesem Themengebiet beschäftigen und jetzt vielleicht nicht nur unbedingt mit Juristen. Hast du das Gefühl, dass das aber in unserer juristischen Welt irgendwie nochmal anders oder spezieller ist? Oder ist es nur dasselbe in Grün, wie es, keine Ahnung, bei Ärzten, Lehrern, der Müllabfuhr, wem auch immer sonst irgendwie ist?
Also ich glaube schon, dass es insgesamt in leistungsbezogenen Branchen einfach sehr stark ausgebildet ist, diese besondere Form der Selbstzweifel. Interessanterweise aber eben nicht nur auf die Arbeitswelt. Es gibt jetzt auch eine neue Studie, die sich zum Beispiel Mütter vorgeknöpft hat. Und es ist quasi dieses, also die sprechen von Mom-Imposter-Syndrome, dass man da eben auch schaut, okay, in der Mutterrolle bestehen diese Selbstzweifel eben auch teilweise. Also da ist es eben ganz, ganz unterschiedlich, aber es ist schon der Schwerpunkt, auch was die Studienlage angeht, ist schon immer leistungsbezogen. Und bei Juristinnen und Juristen ist es einfach schon alleine durch die Kindheit oft so, dass man eben besonders gelobt wurde für gute Leistungen, für gute Schulnoten und dass sich das dann eben wie ein roter Faden durchzieht. Und dann kam das Jurastudium drauf, was auch nochmal ja so ein bisschen was erschwert hat. Das merke ich ganz oft in meinen Einzelcoachings, dass gerade die Personen, die sehr gut waren im Abitur, dann auf einmal im Studium gemerkt haben, oh, ich bin auf einmal nicht mehr so die Beste der Beste. Es fällt mir nicht mehr so leicht. So dieses Selbstverständliche ist auf einmal weg. Und dass das dann auch eben fürs Selbstbewusstsein, fürs Selbstvertrauen auch nicht unbedingt förderlich war. Und dann starten sie in den Job und selbst wenn sie eine gute Note haben, ist es eben nicht so, dass die Selbstzweifel dann verfliegen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und wenn du das gerade so beschrieben hast, irgendwie Feedback von Eltern, dann irgendwie Feedback aus der Schule mit Noten, Feedback aus dem Studium mit Noten, irgendwie dann nachher vielleicht noch solche Dinge wie irgendwie Fachanwalt oder irgendwelche Titel irgendwie, die man zusätzlich macht. Das ist ja auch so ein bisschen endlich irgendwann, ne? Und irgendwann kann man sich ja auch nicht mehr so vielen Situationen aussetzen, wo einem jemand von außen den Stempelprädikat aufdrückt irgendwie, ne? Wo ich das Gefühl habe, wo man auch sehr viel aus sich selber einfach rausziehen muss, wie man das eigentlich selber findet, was man macht. Und wenn ich da jetzt noch so drüber nachdenke, finde ich es eigentlich ganz spannend, dass es uns allen Menschen ja scheinbar irgendwie aber auch nicht ausreicht, wenn uns jemand von außen sagt, du bist gut, das hast du jetzt wirklich toll gemacht, herzlichen Glückwunsch. Dann irgendwie rede ich das vielleicht schnell wieder klein oder denke mir so, ach, irgendwie anders hätte das ja auch direkt irgendwie so gemacht oder ich hatte jetzt irgendwie Glück, wie du eben schon gesagt hast. Und wenn das Feedback von außen aufhört, auch dann sind wir unsicher. Also selbst wenn wir uns ja immer weiter irgendwie durch Bestätigung von außen versuchen würden, irgendwie zu regulieren, scheint ja auch das nicht zu funktionieren.
Genau, und wir begeben uns dadurch ja auch in eine gewisse Form der Abhängigkeit, ja, indem wir eben die Wertschätzung von außen brauchen. Und Wertschätzung ist ja auch immer sehr individuell. Und gerade auch im juristischen Bereich ist ja auch das ganze Thema Erfolg ist ja immer sehr individuell. Und wer sagt denn, ob jetzt der Schriftsatz beispielsweise gut oder schlecht ist? Das ist ja ganz individuell. Es ist ja nicht wie in Mathe zum Beispiel, wo man sagen kann, okay, es gibt hier nur den einen einzigen Weg.
Ja, ja, und das kennt man ja auch, ne? Also auch man selber bewertet ja ein und dieselbe Sache an einem Tag, wo man irgendwie besonders gut gelaunt ist, die Sonne scheint und morgens waren die Kinder ausnahmsweise super gelaunt und sind freudig in den Kindergarten gerannt. Da ist man auch direkt besser gelaunt, als wenn irgendwer um die Ecke kommt irgendwie und es regnet draußen und niemand wollte seine Matschhose anziehen und man ist auf dem Fahrrad schon nass geworden und dann kommt man ins Büro, muss dieselbe Sache beurteilen oder derselben Person Feedback geben. Und man würde es ganz anders machen irgendwie, ne? Also ich finde, es ist ja nicht nur dieses 5 Juristen, 6 Meinungen, sondern es ist auch noch ein und dieselbe Person, sagt ja auch nicht immer objektiv dasselbe zu einer Situation oder zu einer Anfrage. Auch da hängt ja ganz viel davon ab, irgendwie, was bringt diese Person gerade selber mit eigentlich von sich und wie viel ist jetzt wirklich Feedback für mein Gegenüber und wie viel muss ich eigentlich gerade über mich loswerden?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da erwähnst. Gerade wenn wir beispielsweise selbst unter Druck sind, dann haben wir einfach nicht die Kapazitäten in der Regel wirklich ausgewogenes Feedback zu geben, wertschätzendes Feedback und so weiter, weil das dann einfach unser Thema ist, dass wir gerade einfach gar nicht in der Lage dazu sind.
Ja, und das ist dann natürlich auch für unseren Gegenüber. Wenn er es erkennt, sollte man sich wahrscheinlich hinter die Ohren schreiben, dass man dann das, was gesagt wird, vielleicht auch nicht ganz so ernst nimmt und das nicht gleich schon wieder als Ansatz sieht, dass man sich denkt, ah, siehste, wusste ich doch, das war jetzt nicht gut, was ich gemacht habe.
Ja, weil wir ja eigentlich leider auf diese Bestätigung suchen, weil wir selbst so sehr an uns selbst zweifeln. Und dann kommt noch das von außen und dann so nach dem Motto, ja, ich habe es euch ja allen gleich gesagt, ich kann es eigentlich nicht.
Ja, 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 total. Da kommt ja auch so ein bisschen eins zum anderen, ne? Wie ist das denn bei dir? Du machst ja verschiedene Arten von Coachings irgendwie. Es sind ja manchmal so Workshops, die du zum Beispiel auch an der Bucerius irgendwie gibst oder natürlich auch in-house. Und dann hattest du mir auch erzählt, du machst halt auch so dauerhafte Begleitungen irgendwie, Coachings, wo man sich in regelmäßigen Abständen wieder sieht. Wie ist das denn jetzt gerade mit dem Imposter-Phänomen? Ist das was aus deiner Erfahrung, wo man wirklich sich immer wieder mit beschäftigen muss, weil man sich da so in Glaubensdenksätze irgendwie reinmanövriert hat, wo man wirklich ganz aktiv immer dranbleiben muss, sich da immer wieder rauszuziehen, bevor es im Gehirn sich wirklich mal so verankert hat, dass nicht immer wieder die böse, laute Stimme kommt, sondern sie vielleicht irgendwie auch mal nettere Sachen sagt oder auch mal ein bisschen leiser mit einem spricht?
Ja, genau. Also ganz viele Personen kommen zu mir und interessanterweise Frauen und Männer, sogar mehr männliche Klienten als weibliche Klienten. Also ungefähr so 60-70% arbeite ich mit Männern in den Einzelcoachings. In den Workshops und Trainings ist es sehr gemischt, je nachdem, was auch der Schwerpunkt ist. Aber, und weil du gerade gesagt hast, es ist eine längere Betreuung, da unterscheidet sich Coaching auch von einer Therapie. Bei einer Therapie ist es wirklich auf einen längeren Zeitraum ausgelegt. Bei einem Coaching sind es eher Impulse. Dass ich beispielsweise 3 oder 4 Termine anbiete, so für das Grundgerüst, sage ich jetzt einfach mal. Und teilweise kommen die Leute danach dann einmal im Monat beispielsweise. Das ist aber ganz individuell. Aber der erste Schritt ist eben wirklich erstmal diese Impulse zu setzen, sich selbst besser kennenzulernen. Deswegen integriere ich auch immer in meinen Coachings eine sehr ausführliche, wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsanalyse, dass man sich selbst erstmal besser versteht, seine Verhaltensmuster kennenlernt und einfach alles ein bisschen besser einordnen kann, in welchen Situationen ich beispielsweise so und so handle, dass ich eben weiß, okay, hier kommt wieder eine Situation, sei es, weil ich jetzt vielleicht einen Vortrag vom Mandanten halten möchte oder muss, was auch immer, weil ich jetzt befördert werde, ganz unterschiedliche Situationen, aber dass ich einfach quasi diese Situationen sehe und dann eben auch weiß, okay, wie möchte ich jetzt mich entscheiden, wie möchte ich handeln. Also das ist eben auch schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, sich eben selbst besser kennenzulernen und sich dann eben auch die eigenen Verhaltensmuster und Glaubenssätze vorzuknöpfen. Und da kann man eben mit 3 bis 4 Einheiten schon mal so einen ersten Impuls setzen. Ich biete aber auch immer zwingend die Vorgespräche an, dass ich erstmal so ein bisschen abklopfen kann, okay, worum geht's hier denn eigentlich wirklich? Weil es eben auch schnell in der Grauzone ist. Und mir ist es total wichtig, ich habe keinen psychologischen Background. Ich habe eine sehr ausführliche systemische Coaching-Ausbildung, die 2 Jahre gedauert hat. Ich habe eine Imposter-Weiterbildung in Amerika absolviert über mehrere Monate, aber ich habe eben keinen psychologischen Background. Und deswegen schaue ich im Vorgespräch, im Erstgespräch auch immer, bin ich denn überhaupt die richtige Person für dieses Thema oder ist es vielleicht doch eher in Richtung psychologische Unterstützung?
Du hattest es eben auch schon mal angesprochen, irgendwie, dass das ja sehr viel mit mentaler Gesundheit auch zu tun hat. Das heißt, wenn ich dich da jetzt richtig verstehe, dann ist es tatsächlich auch so, dass wenn so ein Imposter zu stark wird, dann kann mich das eigentlich auch so beeinflussen, dass das auch wirklich in einen ungesunden Zustand mündet.
Genau, und das ist ganz wichtig. Das hat eben nicht nur Auswirkungen auf die Karriere, sondern eben auch auf die Gesundheit in Bezug auf Depressionen, Angst, Störungen, Burnout. Es kann eben einen sehr, sehr großen Impact haben. Und deswegen schaue ich in den Erstgesprächen, in den Vorgesprächen eben auch immer, okay, dass ich ja schaue, okay, dass ich es so gut es eben geht, abklopfe, ohne jetzt natürlich eine Anamnese stellen zu können. Das mache ich natürlich auch nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, oh, das hört sich danach an, als ob die Person eher eine therapeutische Unterstützung gebrauchen könnte, da habe ich auch einfach auch ein gutes Netzwerk an Therapeutinnen und Therapeuten, die sich eben insbesondere auch mit den Glaubenssätzen, die oft dahinter stecken, dann beschäftigen und an die ich dann eben gerne auch weiterverweise.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also in den letzten Jahren wird ja auch in unserer Branche immer das Thema mentale Gesundheit wichtiger und wichtiger, was mich persönlich sehr freut, weil egal wie erfolgreich wir im Job sind und egal wie hart das Studium war, durch das wir uns durchgekämpft haben, wir sind halt doch auch alle nur Menschen. Und wenn wir mal ganz ehrlich miteinander sprechen, dann hat jeder irgendwie seine Sorgen und Nöte und fühlt sich hier und da mal unter Druck gesetzt. Und ich glaube auch, dass man da immer sehr genau hingucken muss, dass es so ein normales Maß, wenn es das jetzt überhaupt so pauschal gesprochen gibt, nicht übersteigt. Also ich glaube, es ist ja auch mal okay, irgendwie sich zu denken, so meine Güte, das habe ich jetzt aber gut hingekriegt, irgendwie, okay, vielleicht hatte ich jetzt auch echt ein bisschen Glück oder so, ne? Ist ja auch okay, sowas mal zu denken, aber es macht ja auch schon Spaß, sich über seine Erfolge zu freuen und da auch wirklich mal zu sagen, Mensch, da bin ich jetzt auch einfach mal stolz auf mich, das habe ich echt gut gemacht.
Total, und das ist so wichtig. Und da ist es auch mein Tipp, eben so früh wie möglich damit anzufangen, dass man sich auch eben, ja, dass man seine Erfolge wirklich auch bewusst feiert und nicht direkt quasi zum nächsten To-Do springt, sondern sich eben wirklich die Zeit nimmt und so, wie du es auch gerade gesagt hast, das habe ich jetzt richtig gut gemacht oder was auch immer, aber dass man da eben das Bewusstsein dafür entwickelt. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel auch sehr gerne einfach mit Universitäten auch schon zusammen, weil wir da einfach am besten sehr früh möglich ansetzen.
Ja. Ja, kann ich gut verstehen. Also vielen Dank auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema und wir konnten heute natürlich in unserer kurzen Zeit miteinander irgendwie nicht alle Aspekte beleuchten, aber ich werde mir natürlich auch persönlich nochmal ein paar deiner Tipps mitnehmen und werde mir demnächst dann auch mal, wenn ich mir wieder bei irgendwas unsicher bin, nochmal hier und da was aufschreiben, wie ich vielleicht mit einer Freundin, mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen darüber sprechen würde, wenn der mir sowas sagt. Ich fand, das war auch wirklich nochmal ein ganz toller Tipp. Also von daher, Anna, vielen herzlichen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das Thema noch weiter vertiefen lässt und hoffe natürlich auch sehr, dass wir uns auch mal in irgendeinem deiner Workshops nochmal wieder treffen.
Das würde mich auch sehr freuen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu reden.
Schön. Dann geht uns das ja beiden gleich so. Von daher, Anna, alles Gute für dich. Vielen Dank für deine Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.